Spektrum, die Sendung für Jung und Alt. Mit Themen von jetzt bis morgen. Jeden Donnerstag zwischen 17 und 18 Uhr. Bei LoRa München auf der 92.4 und als Livestream im Internet unter lora924.de. Spektrum.
Guten Abend, liebe LoRa-Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wissenschaft kontrovers. Heute mit dem Titel Genchirurgie. Machen wir uns die Welt, wie sie uns gefällt? Wir greifen damit ein hochaktuelles Thema in der Wissenschaft auf, nämlich die Manipulation des Erbguts von Mikroorganismen, Pflanzen, Tieren und vielleicht auch des Menschen mit Hilfe sogenannter Genscheren. Eine französische Forscherin, Emmanuelle Charpentier, entdeckte vor wenigen Jahren das Potenzial einer dieser Genscheren, des CRISPR-Cas9-Systems. Es ermöglicht eine neuartige Genchirurgie. Sie arbeitet mit minimalen, nicht nachweisbaren Eingriffen ins Erbgut. Die Pariserin wurde dafür mit Preisen überhäuft. In der Time Magazine-Liste ist sie unter den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt. Ein Einstein der Biologie vielleicht und mögliche Kandidatin für den Nobelpreis. Wir wollen nun heute ausloten, wo das Potenzial dieser neuen Verfahren liegt und wo die Risiken lauern. Wir, das sind mein Kollege Günther Löffelmann und meine Wenigkeit Wolfgang Göde. Dazu haben wir einen Gast hier im LoRa-Studio. Ich begrüße Dr. Christoph Thehn. Er ist Geschäftsführer von Test Biotech e.V. Die Einrichtung fördert unabhängige Forschung. Sie untersucht ihre ethischen und wirtschaftlichen Folgen, prüft Risiken für Mensch und Umwelt. Herr Thehn koordiniert die NGO Keine Patente auf Saatgut. Er war Leiter der Sparte Gentechnik und Landwirtschaft bei Greenpeace Deutschland und ist studierter und promovierter Tierarzt. Herzlichen Dank für Ihr Kommen, Herr Thehn.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Ja, dann schalte ich mich mal ein in die Diskussion. Herzlich willkommen an die Hörerinnen und Hörer auch von meiner Seite und an Sie, lieber Herr Thehn. Normalerweise hätten wir Ihnen ja noch einen zweiten Studiogast zur Seite gestellt. Allerdings häufen sich diese Woche die Kongresstermine für Genetik, sodass leider niemand Zeit hatte. Wir waren trotzdem erfinderisch und haben uns vor ein paar Tagen mit dem Mikrofon ins Münchner Helmholtz-Zentrum aufgemacht und Herrn Professor Wolfgang Wurst, den Direktor des Instituts für Entwicklungsgenetik, ein paar Fragen gestellt. Er erforscht mit seiner Gruppe unter anderem die Funktionen von Genen und etabliert Tiermodelle, um die genetischen Grundlagen von Erkrankungen aufzudecken. Seine Antworten werden wir dann einspielen. Aber jetzt zur Genchirurgie. Dazu müssen wir uns zurückbegeben in den Biologieunterricht, und da haben wir wahrscheinlich alle mal von einem ganz berühmten Kettenmolekül unseres Körpers gehört, der Desoxyribonukleinsäure, kurz DNA. Sie ist aus vier verschiedenen Einzelbausteinen zusammengesetzt, den Nukleotiden, und wird von verschiedensten Organismen als Träger von Erbinformationen genutzt, von Viren ebenso wie von Bakterien, Pilzen, Pflanzen, Tieren und von Menschen. Gene, um die es hier ja geht, sind nun nichts anderes als bestimmte Abschnitte auf der DNA. Zusammen mit Umwelteinflüssen bestimmen sie die Gestalt, die Funktionsweise und Verhaltensmerkmale des Organismus. In ihnen ist beispielsweise festgeschrieben, welche Haar- oder Augenfarbe der Wolfgang hat. Aber sie entscheiden auch darüber, ob wir bestimmte Erbkrankheiten entwickeln oder anfällig für andere Erkrankungen sind, wie beispielsweise Adipositas oder Krebs. Ja, und wie kriegt die Natur das alles auf die Reihe? Die Ausprägung der verschiedenen Merkmale wird allein über die Reihenfolge der vier Nukleotide in den Genen kodiert. Forscher versuchen nun seit längerem, ungünstige Merkmale zu beseitigen oder erwünschte Merkmale einzufügen, indem sie die Reihenfolge der Nukleotide in den Genen ändern. Und an dieser Stelle kommen die neuen molekularbiologischen Systeme, die Genscheren wie CRISPR-Cas9, ins Spiel. Sie bestehen im Wesentlichen aus einem kurzen Stück eines DNA-ähnlichen Moleküls, der RNA, mit deren Hilfe sich Gene gezielt ansteuern lassen, sowie einem Enzym, das die DNA im Zielgen durchschneiden kann. Der Bruch wird dann durch zelleigene Systeme repariert, wobei es zu Abweichungen gegenüber dem Original und damit zu Funktionsänderungen kommen kann. Darüber hinaus kann man zusätzliche DNA-Abschnitte an der Bruchstelle einfügen, die der Zelle dann neue Funktionen verleihen. Jetzt genug der Vorrede. Wir haben Professor Wurst gefragt, was die neuen genchirurgischen Systeme so attraktiv macht.
Die Genchirurgie mit den neuen Technologien läuft letztendlich so ab, dass wir ein RNA-Stück haben. Die RNA ist so konzipiert, dass sie 20 Nukleotide besitzt, die letztendlich die Sequenz repräsentiert, die manipuliert werden soll. Das heißt, durch eine einfache Variabilität dieser 20 Nukleotide kann man jeden Strang im Genom erreichen und dort eine Doppelstrangmutation setzen. Der Doppelstrangbruch wird repariert und dadurch werden normalerweise auch Fehler eingebaut, weil die Reparatur nicht vollständig abläuft. Dadurch entstehen Mutationen. Wenn wir aber gleichzeitig eine DNA-Matrize anbieten, dann springt diese Sequenz dort rein, um neue Funktionen zu übernehmen. Letztendlich erlaubt die Technologie, alle Mutanten oder Veränderungen einzuführen, die wir uns vorstellen können. Aber aus Erfahrung wissen wir, dass diese Mutationen so ungefähr 30% der Zellen tragen. Also im Schnitt, das ist sehr hoch. Und wenn man gleichzeitig noch eine Target-Sequenz, ein DNA-Template dazu gibt, das dann dort auch einspringt, das passiert ungefähr in 10% der Fälle, also auch sehr hoch. Das Neue ist letztendlich die extrem hohe Effizienz. Also mit den herkömmlichen Methoden konnte man ohne Selektionsmarker eigentlich diese seltenen Ereignisse gar nicht identifizieren, weil die haben stattgefunden in einer Million der Zellen. Jetzt reden wir in praktisch einer von 10 Zellen. Und das macht das ganze Verfahren natürlich unheimlich effizient. Es ist universell, letztendlich für alle Zellen, tierisch oder pflanzlich, und auch gleichzeitig für Keimzellen, beziehungsweise für einen früh befruchteten Embryo, letztendlich einsetzbar. Gleichzeitig muss man auch sagen, man braucht keine großen Werkzeuge. Man braucht eigentlich nur eine kurze RNA, und dieses Protein. Und es ist extrem billig.
Soviel Professor Wurst zu den Vorzügen der neuen genchirurgischen Systeme. Wolfgang, du hast jetzt ein paar Fragen an den Herrn Thien vorbereitet.
Ja, danke. Lieber Herr Thien, das, was wir gehört haben, das klingt ja nun wahrscheinlich in den Ohren von einigen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wie ein wenig Fachchinesisch. Deshalb die erste Frage, bitte an Sie. Wie sieht dieser Eingriff aus Ihrer Sicht aus? Zum einen, vielleicht finden Sie ja noch eine einfachere Beschreibung. Und zum anderen, wir tasten uns allmählich an das Thema heran und gehen dann immer tiefer. Zum anderen die Frage, worin bestehen die Unterschiede zwischen konventioneller Gentechnik, die seit Jahren in aller Munde war, und dieser neuen Genschere oder dieser neuen Genchirurgie?
Ja, vielleicht darf ich ganz kurz ein bisschen ausholen nochmal und auch auf das eingehen, was vorher schon gesagt wurde, über unsere Vorstellungen von Gene und DNA und wie wir mit ihnen eben technisch dann auch umgehen können. Wir müssen uns ganz klar machen, dass es nicht richtig ist, dass ein Stückchen DNA ein Gen ist. Die DNA hat genetische Informationen, die vererbt werden kann. Aber ein Gen wird eben erst raus, wenn es in der Zelle eben entsprechend reguliert wird, wenn es eine Wechselwirkung mit anderen Teilen der DNA tritt, eine sogenannte Epigenetik, dann Gene an- und abschaltet und im Kontext erst in diesen ganzen Wechselwirkungen, auch mit den Proteinen in der Zelle und den ganzen Regelkreisen, wird eben aus einem Stückchen DNA ein Gen. Und wir haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich zunehmend gelernt, dass unser ursprüngliches Bild von dem, was ein Gen ist, viel zu einfach war. Wir haben uns von dieser reduktionistischen Ansatz lösen müssen, haben gesehen, dass es viel schwieriger ist, das zu beschreiben. wie wirklich ein Gen mit all diesen Wechselwirkungen in der Zelle reguliert wird, was ein Gen ausmacht, wovon es abhängig ist, die Genaktivität abhängig ist. Und wir haben auch gesehen, dass es eine viel größere Variabilität in den genetischen Informationen gibt, als ursprünglich angenommen worden ist. Und in dieser Komplexität nun taucht CRISPR auf, dieses neue Genwerkzeug, und es wird behauptet, man könnte also jetzt ganz gezielt irgendwo in der DNA schneiden und bestimmte Wirkungen erzielen. Und da sieht man schon, dass eigentlich das nicht so richtig zusammenpasst. Diese Komplexität, diese Vielfalt, dieses Verständnis, dass wir vieles über Genfunktionen noch gar nicht wissen, auf der einen Seite, man spricht inzwischen sogar von dunklen Genomen, weil man eben sehr viele Funktionen sieht, die man gar nicht erklären kann. Und auf der anderen Seite, also dieses einfache Werkzeug, das billig ist, das effizient ist und das zu 10% an der richtigen Stelle schneidet. Da sieht man schon, da ist ein Unterschied also zwischen dem, wie das Leben wirklich ist, in der Zelle organisiert, und dem, was sich ein Molekularbiologe eben wünscht, nämlich, dass es vorhersagbar ist, schneidbar und kontrollierbar. Und dann kommt das schöne Wort Genchirurgie ins Spiel. Das ist natürlich, das erweckt den Eindruck, dass da ganz gezielt an einer Stelle irgendwas geschnitten wird und repariert wird vielleicht sogar. Und das ist natürlich ein schönes Wort, ein Euphemismus eben aus Sicht derer, die diese Technologie einsetzen wollen. Letztendlich ist es eben Gentechnik. Man geht in die Zelle rein, versucht an einer bestimmten Stelle des Erbguts was zu verändern, wo man denkt, dass man dann eine neue Funktion einfügen will, meinetwegen. Oder auch aus Forschungszweck, man unterbricht genetische Informationen, um zu sehen, wie die Wechselwirkungen in der Zelle sind. Aber es ist nach wie vor eben ein System, das mit vielen Fehlern einhergeht, das nicht sehr gezielt ist, das jetzt vielleicht eine höhere Effizienz hat als vorher. Aber in Bezug auf die Vorhersagbarkeit von Genfunktionen, von Funktionen in der Zelle und wie sich dann Lebewesen verhalten, egal ob es ein Mensch, Tier oder Pflanze ist, die mit dieser neuen genetischen Information dann zurechtkommen müssen, zwangsläufig, weil sie ihnen eingebaut worden ist, das alles ist genauso vorhersagbar wie vorher. Also die Übergänge sind fließend, es ist nicht was völlig Neues. Es ist ein Instrument, das die ganze Entwicklung im Bereich der Gentechnik beschleunigen wird. Aber es wird keine umfassende Antwort sein auf Krankheit, auf Welternährung und so weiter.
Sehen Sie denn einen Fortschritt in den neuen genchirurgischen Verfahren?
Ja, es ist richtig aus der Sicht der Gentechnologen, dass diese Verfahren billiger sind, dass sie schneller gehen und dass sie effizienter sind. Das stimmt. Das heißt, wir werden eine Beschleunigung sehen bei der Erstellung von gentechnisch veränderten Organismen, und wir werden Diskussionen sehen, ob man damit zum Beispiel nicht auch bei Menschen wieder ins Erbgut eingreifen soll. Alle die Diskussionen, die wir schon mal hatten, werden wiederkommen, weil diese neue Methode effizienter erscheint und schneller einsetzbar ist.
Also wir sehen schon, hier baut sich eine Kontroverse auf zwischen Herrn Wurst und Herrn Thien. Bevor wir weitermachen, machen wir eine kleine Musikpause. Sie sind hier bei Wissenschaft kontrovers auf Radio LoRa 92.4, heute mit dem Thema Genchirurgie. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück auf Wissenschaft kontrovers. Im zweiten Teil wollen wir uns nun das Potenzial der neuen Verfahren näher anschauen. Anwendungen gibt es ja bereits, zum Beispiel bei Pilzen, in denen Stoffwechselwege zur Produktion pharmakologischer Substanzen etabliert wurden. Man arbeitet an ertragreicheren Maissorten, an allergenfreien Erdnüssen und an Nutzpflanzen mit höherem Vitamingehalt. Und Professor Wurst erzählt uns nun etwas über das Nutzenpotenzial bei Tieren und Menschen.
Es wurden letztendlich alle Tiermodelle manipuliert, die letztendlich in der medizinischen Forschung als Grundlage zum Studium von Krankheiten dienen. Das Mäuse, Ratten, Fruchtfliege, Fadenwurm, Kaninchen, Schwein, Rind. Also man kann es im Prinzip letztendlich auf alle Organismen erweitern, und da ist keine Limitation. Aber diese Technologie ist auch so effizient, dass man letztendlich direkt beim Menschen sich vorstellen kann, Veränderungen letztendlich herbeizuführen. Also ich denke, das große Potenzial ist hier für alle seltenen Erbkrankheiten. Also wir haben ungefähr beim Menschen 6.000 seltene Erbkrankheiten. Wenn man das zusammenfügt, ist ungefähr jeder 2.000. Nachkomme letztendlich von einer seltenen Erbkrankheit betroffen. Und da sehe ich eigentlich die großen Möglichkeiten. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Muskeldystrophie. Träger könnte man letztendlich reparieren. Es gibt auch schon Mausmodelle, wo man letztendlich das Gen repariert hat und die Muskelfunktion dadurch wieder herstellen konnte. Hier muss man unterscheiden zwischen sogenannter somatischen Therapie, also der Therapie in den Organen selbst, oder in der sogenannten Keimbahntherapie, indem man letztendlich in den Embryo selbst eingreift, dort die Veränderung vornimmt. Und das soll ich vielleicht gleich vorweg schicken. Ich persönlich unterstütze natürlich die somatische Therapie, bin aber ein Gegner natürlich der Keimbahntherapie.
Ja, Herr Professor Wurst hat hier eine klare Position bezogen. Er befürwortet die somatische Therapie, er lehnt die Keimbahntherapie ab. Und das ist natürlich auch ein Bereich, in dem sich TestBiotech.org umsieht.
Ja, da möchte ich gleich mal andocken und Sie, lieber Herr Thien, fragen. Ein wenig das, was Professor Wurst angerissen hat, erweitern. Sie haben ja vorher gesagt, es ist durchaus noch ein Lotteriespiel, diese, was genannt wird, chirurgischen Eingriffe in die Gene. Und dass da bestimmt in großen Teilen der Bevölkerung beträchtliche Euphorie und nicht nur bei der Bevölkerung, sondern auch bei den Forschern selbst besteht. Um das zu erweitern, was vorhin vom Professor Wurst angesprochen worden ist, es gibt viele Erbkrankheiten, Sichelzellen, Anämie, Huntington. Viele Forscher gehen sogar so weit, dass damit die Zivilisationskrankheiten, Krebs, Demenz, Herzinfarkte sich bekämpfen lassen, sogar HIV. Und dann sind wir bei Ihrem speziellen Thema angelangt, Saatmittel, dass sich Saatmittel manipulieren lassen, derart, dass sie insektenresistent sind, dass Golden Rice lange Zeit in der Diskussion angereichert mit Vitaminen für Unterernährte, dass Golden Rice doch eine Chance hätte. Und für uns, für Menschen bei uns in unseren Breiten, glutenfreier Weizen. Ist das jetzt alles Euphorie? Ist das vielleicht alles eine Blase, die noch für nichts steht? Oder was steckt dahinter aus Ihrer Sicht? Wie realistisch sind diese Hoffnungen?
Na, interessanterweise haben Sie, glaube ich, kein einziges Beispiel genannt, das jetzt tatsächlich irgendwas mit diesen neuen Verfahren zu tun hätte. All diese Fortschrittsideen sind seit 30 Jahren unterwegs. Der glutenfreie Weizen, das Schwein, das mehr Muskeln hat, der Golden Rice, auch schon über 20 Jahre alt. Und die neue Technologie hat damit nichts zu tun. Das sind alles Ideen, die schon länger versucht werden, dass man sie umsetzt. In kleinen Teilen eben mit Erfolg, zu großen Teilen eben ohne Erfolge. Und es hat wenig eigentlich mit der Technologie zu tun, sondern einfach damit, dass man über dieses monokausale Denken, dieses reduktionistische Denken eben auch nur einen ganz kleinen Anteil von diesen Problemen lösen kann. Zum Beispiel, was gesagt wurde hier eben, dass seltene Erbkrankheiten bekämpft werden könnten. Das ist auch eigentlich eine Idee, die seit Anbeginn der Gentechnik immer wiederholt worden ist, dass es sogenannte monogenetische Krankheiten gibt, die also auf eine bestimmte Genmutation zurückzuführen sind. Und man hat inzwischen Millionen von Tierversuchen, von Tiermodellen geschaffen, die in allen möglichen Eigenschaften gentechnisch verändert sind. Man hat pro Jahr in Deutschland inzwischen einen Verbrauch im Labor an Versuchstieren, nur für den Bereich Gentechnik, von etwa 1 Million Tiere, bei denen versuchsweise ganz viel auch inzwischen mit CRISPR gemacht wird, wo sich auch die Zeiten, um so eine Maus gentechnisch zu verändern, wesentlich verkürzen, also viel effizienter auf einmal, das zu machen. Aber das Ergebnis letztendlich, was für den Menschen rauskommt, der medizinische Fortschritt, natürlich längst nicht auf ähnliche Art und Weise beschleunigt. Also ich glaube, das gilt für die alte Gentechnik, für die bisherige Gentechnik, genauso wie für die neue, dass man da sehr klar differenzieren muss, was machbar ist und was versprochen wird, was man sich vorstellen könnte. Und im Moment muss ich sagen, es kommen eben alle möglichen Ideen wieder, die schon seit 30 Jahren diskutiert worden sind. Und es ist nicht klar, wo denn jetzt diese neuen Technologien, außer dass sie effizienter sind, den Unterschied macht. Aber wie gesagt, es ist nicht nur eine Technikfrage, es ist auch eine Frage, wie Leben funktioniert, wie man Umweltrisiken abschätzt, ob überhaupt Krankheiten so monogenetisch veranlagt sind und ob wir meinetwegen dann auch letztendlich Nutztiere haben wollen, die mehr Muskeln haben oder mehr Milch geben. Vielleicht wollen wir das ja auch gar nicht.
Kleiner Einwand von meiner Seite. Der Fortschritt kommt natürlich in kleinen Schritten, aber wie Herr Professor Wurst ja erläuterte, ist es offensichtlich im Mausmodell gelungen, die Muskeldystrophie zumindest ansatzweise zu heilen oder zu bessern. Ein anderes Faktum ist, dass seit der Entdeckung der CRISPR-Technologie durch Emmanuel Charpentier eine Vielzahl an Patenten mit dieser Technologie angemeldet worden ist. Das muss man jetzt nicht unbedingt für gut heißen, dass hier so viel über Patentschutz läuft, aber es ist doch ein Indiz dafür, dass etwas vorangeht in einem Bereich, wo es 20 Jahre lang mehr oder weniger nur Stillstand gegeben hat.
Ja, also die Muskeldystrophie. Ich habe jetzt dieses genaue Tierversuchsmodell nicht studiert, habe auch nicht gewusst, dass wir da heute drüber reden. Aber es gibt erfolgreiche Heilungen an Tieren, die meinetwegen, also all die Bereiche betreffen, die vorher schon genannt worden sind. Krebs und AIDS und Herzinfarkt, alles kann ich, und Alzheimer, alles kann ich im Tierversuchsmodell beeinflussen, heilen zum Teil und kurieren. Die Übertragbarkeit auf den Menschen ist einfach in den meisten Fällen nicht gegeben. Und daran endet natürlich auch eine neue Technologie nichts. Und nicht unbedingt, ich kann noch mehr Tiere manipulieren, ich kann noch mehr Versuche machen, aber in Bezug auf den Menschen, auf den Nutzen, auf den medizinischen Nutzen ist die Ausbeute bestimmt an manchen Stellen gegeben, aber längst in den meisten Fällen eben nicht. Und der Aufwand, der betrieben wird im Verhältnis zum Nutzen, der ist fragwürdig, meiner Ansicht nach. Und da kommen dann die Patente ins Spiel. Patente sind in den letzten 30 Jahren natürlich immer angemeldet worden im Bereich der Gentechnik. Patente sind kein Ausdruck dafür, dass irgendwas Tolles erfunden worden ist, sondern Patente sind ein Ausdruck dafür, dass ich Geld verdienen will. Und zum Beispiel im Bereich der gentechnischen Veränderung von Versuchstieren ist es so, dass inzwischen Firmen Patente anmelden auf gentechnisch veränderte Versuchstiere und die auch beworben werden mit Werbemaßnahmen, wie man das sonst aus dem meinetwegen aus dem Bereich des Autoverkaufs kennt oder Konsumgüterverkehrs. Es gibt Firmen in den USA, die bieten an, gentechnisch veränderte Mäuse mit diesem neuen Verfahren, CRISPR-Cas verändert. Und die Kunden, die neue Kunden bringen, denen wird in Aussicht gestellt, dass sie ein iPad bekommen von Apple. Oder zu Weihnachten und Ostern gibt es Sonderangebote. Jetzt besonders billig bestellen sie jetzt ihre gentechnisch veränderte Maus. Ich meine, dieser wirtschaftliche Anreiz, der gesetzt wird vom Patenten, der schlägt eben hier auch zum großen Teil ins Gegenteil um. Diese Idee, dass man da was verwerten kann, dass man viel Geld verdienen kann, führt natürlich dazu, dass immer mehr Organismen auch gentechnisch verändert werden, führt dazu, dass die Risiken auch zunehmen. Es führt nicht unbedingt dazu, dass tatsächlich auch der Nutzen für Menschen gegeben ist.
Mhm. Gut, damit wären wir ja eigentlich schon bei der gesellschaftlichen Debatte, glaube ich. Ne? Vielleicht leiten wir ganz sanft dahin über. Ja, Günther?
Ich wollte eigentlich noch etwas zu den Risiken hören von Herrn Thien. Sie haben ja schon angesprochen, dass das Genom in seiner Gesamtheit noch gar nicht so hundertprozentig verstanden ist, dass wir nicht genau wissen, wie welche Gene reguliert werden. Gibt es aus Ihrer Sicht noch andere Risiken in Verbindung mit der Genchirurgie?
Ja, es ist eben keine Chirurgie in dem Sinne, dass was gezielt gemacht wird und fehlerfrei, sondern es passieren eben Fehler. Es passieren eben sogenannte Off-Target-Effekte, das heißt, die Genschere, diese DNA-Nuklease, die da eingefügt wird, schneidet an Stellen, wo man es gar nicht haben will, oder wenn sie schneidet, werden Gene eingefügt, die man dort an dieser Stelle gar nie inserieren wollte, also ungewollte gentechnische Veränderungen aufgrund dieser Genschere. Und diese Effekte sieht man eben auch in ganz vielen Versuchen, die werden auch publiziert. Das ist also keineswegs fehlerfrei und damit gehen natürlich auch Risiken einher. Und wir sehen, dass die Gentechnikindustrie, hier große Konzerne auch eben an dieser Technologie interessiert sind. Jetzt nicht bei Menschen, aber meinetwegen bei Pflanzen und bei Nutztieren. Und dabei versucht den Eindruck zu erwecken, dass es fehlerfrei ist und dass man gar keine Risikoprüfung mehr bräuchte. Und dass diese Pflanzen und Tiere ohne Kennzeichnung und ohne Risikoprüfung auf den Markt kommen könnten. Und das halte ich für unverantwortlich, weil die Technologie ja relativ jung ist. Man sieht die Nebenwirkungen im Genom und muss tatsächlich eben Fall für Fall auch eine Risikobewertung machen, bevor man sowas an Pflanzen oder Tieren dann auch in die Nutzung nehmen würde für die Landwirtschaft. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wir hier die Kontrolle behalten, dass es nicht zu schnell geht, dass wir eine Übersicht behalten darüber, was eigentlich passiert und dass wir nicht deswegen, weil eine Technologie jetzt viel effizienter ist, das Vorsorgeprinzip, die ethischen Prinzipien, die ethischen Werte über Bord werfen und sagen, jetzt geht schneller, jetzt verdienen wir mehr Geld und alles wird schöner. So wird es nicht sein. Die schöne neue Welt ist uns ja bekannt aus Literatur und wir werden mit dieser Technologie hier auch eben die bisherigen Probleme, die wir haben, die werden wir weiterhin im Kopf haben müssen.
Noch eine Frage, bevor wir zum nächsten Einspieler kommen, Herr Thien. Es heißt ja immer von den Befürwortern und allen, die sich damit befassen, dass diese chirurgischen Veränderungen, Manipulationen, anders als bei der herkömmlichen Gentechnik, nicht sichtbar sind. Und Sie haben jetzt gerade davon gesprochen, dass diese Sachen kontrolliert werden müssen, was ja auch voll und ganz im Mainstream ist, weil wir solche Sachen kontrollieren müssen. Also wie ist es möglich, so etwas zu kontrollieren, wo so Mikroeingriffe passieren, dass sie eben kaum oder gar nicht sichtbar sind? Was plädieren Sie dafür?
Naja, was sind Mikroeingriffe? Also Sie können ein Stückchen Erbgut entfernen, da haben Sie gar nichts eingefügt, trotzdem fehlt da was und das kann eine erhebliche Bedeutung haben für den Organismus insgesamt. Mhm. Sie können ein kleines Stückchen DNA nur in Lahm legen durch eine Mutation und einen veränderten Leserahmen haben im Erbgut und völlig veränderte Genfunktionen. Also diese Idee, dass da etwas ganz klein nur passiert und die deswegen auch die Auswirkungen begrenzt sind, die ist einfach falsch. Das stimmt nicht. Das muss von Fall zu Fall eben muss man das prüfen, was da wirklich passiert, wenn man es überhaupt kann. Und dafür brauche ich Daten. Die Firmen, die das machen, die müssen die Daten offenlegen. Sie müssen die Daten an einer Behörde eben auch öffentlich machen. Sie müssen sie registrieren. Und dann können auch unabhängige Wissenschaftler, die besser sind und mehr wissen als ich jetzt, auf diese Daten eben zugreifen und das beurteilen. Und natürlich kann ich einen Organismus, von dem ich weiß, wie er gentechnisch verändert ist, den kann ich in der Regel auch finden. Das ist kein Problem. Es ist ja nicht, es ist nicht mehr so einfach wie bei der bisherigen Gentechnik. Das sind mal so Gene mit eingebaut worden, so Genkonstrukte, die sehr oft verwendet worden sind. Und wenn ich die gesucht habe, dann habe ich auch einen Großteil dieser gentechnisch veränderten Pflanzen gefunden. Und hier muss ich tatsächlich vom Hersteller Informationen haben, wo geschnitten worden ist, mit welcher Absicht, um diese Suche schnell zu machen, um das schnell eben auffindbar zu machen. Und diese Informationen bekomme ich aber nur, wenn ich die Technologie reguliere und sage, ihr müsst die Daten auch abliefern bei den Behörden. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt.
Genau, danke. Ja, wir machen weiter mit unserem Gespräch, mit unserer Debatte über Genchirurgie. Und wir haben Herrn Dr. Christoph Thehn im Studium. Im Studium ist gut. Im Studium hat er absolviert, im Studium. Der uns gerade erzählt hat, dass die Technologie, die Ergebnisse daraus, Saatmittel reguliert werden müssen, dass sie absolut gekennzeichnet werden müssen, wie sie verändert worden sind, um überhaupt die Welle, die möglicherweise auf uns zukommt, zu kontrollieren. Während viele andere Leute immer sagen, dass die Veränderungen sich nicht darstellen lassen. Also das ist ein Unterschied zu dem, was man liest in den Medien und was wir jetzt gehört haben. Es muss also möglich sein, diese Änderungen darzustellen und diesen Saatmitteln beizugeben. Die Frage ist jetzt aber, wenn wir über die gesellschaftliche Debatte zu diesem Thema kommen, Herr Thehn, wie können wir, wenn das alles so ein großes Lotteriespiel ist und große Firmen dahinter, die wenig Interesse haben, daran reguliert zu werden, wie können wir das überhaupt kontrollieren? Und die Frage, die ich Ihnen gerne stellen möchte, ist, dass es in den USA, ja, und das ist in vielen Publikationen, die sich in den letzten Wochen und Monaten mit dem Thema beschäftigt haben, dass es in den USA bereits genmodifizierte Champignons in den Supermärkten gibt. Die sind zugelassen. Deren Vorteil ist, der Verbraucher wird darüber sich freuen, dass Druckstellen nicht so schnell braun werden. Die Frage ist, die uns, glaube ich, alle interessiert und uns wirklich auf den Nägeln brennt, wenn das in den USA schon so weit ist, ist die Genschere, Genchirurgie überhaupt noch zu stoppen?
Ja, also der Champignon, der macht also jetzt den richtigen Markt auf in den USA. Man muss sehen, also erstmal, wenn man das hört, ein Champignon, der geschnitten wird oder gedrückt wird und hinterher eben nicht gebräunt ist und auch nach längerer Zeit nicht so gebräunt ist und nicht diese Alterungsprozesse zeigt wie ein normaler Champignon. Ich meine, wer will das haben? Das ist Verbraucherbetrug. Das heißt, ich kann gar nicht mehr sehen, ob der frisch ist oder nicht. Also das ist eine Technologie, die den Lebensmittelhandel hilft, weil die Dinger länger frisch aussehen, aber aus Sicht der Verbraucher nicht Sinn macht. Und soweit ich weiß, ist er zugelassen in den USA, tatsächlich ohne weitere Regulierung, muss nicht gekennzeichnet werden. Er ist nicht vollständig auf Risiken geprüft, er ist mit dieser neuen CRISPR-Methode manipuliert worden. Aber ich glaube, er ist auch noch nicht im Handel. Also ich glaube, da ist auch nochmal ein Unterschied zu sehen zwischen dem, was zugelassen ist und dem, was dann produziert wird. Aber er könnte in den USA in Handel kommen, genauso wie meinetwegen jetzt gentechnisch veränderte Äpfel, die in ihrer Genexprimierung verändert worden sind, nicht mit CRISPR, aber mit ähnlichen Methoden. Also in den USA sieht man da alle möglichen gentechnisch veränderten Organismen, die zugelassen worden sind, auch ohne Regulierung, auch schon vorher. Auch die alten Methoden der Gentechnik wurden in den USA nur zum Teil reguliert. Und man hat jetzt das Problem dort, dass eigentlich keiner mehr so genau weiß, wo diese Organismen überall sind. Die bauen zum Beispiel gentechnisch veränderten Raps an großflächig. Sie haben Freisetzungsversuche mit gentechnisch veränderten Gräsern gemacht. Es gibt gentechnisch veränderte Baumwolle in Regionen, wo es auch die Wildbaumwolle nicht weit ist. Und die Gene fliegen natürlich und gehen in die Ursprungspopulationen rein und kontrollieren sich und breiten sich unkontrolliert aus. Und in den USA gibt es kein sinnvolles System, hinzugehen und die Organismen auch wieder zu entfernen oder zu kontrollieren, ein Monitoring zu machen, zu überwachen. All das gibt es in den USA nicht. Das gibt es aber eben hier in Europa bisher. Und vergleichsweise, hier werden sehr viele gentechnisch veränderte Organismen ja schon importiert. Futtermittel, gentechnisch veränderte Soja kommt ja nach Europa rein. Vergleichsweise eben viele Produkte, die importiert werden. Aber in Bezug auf Auskreuzung, auf unkontrollierte Ausbreitung ist Europa nicht so viel passiert. Und wir wissen auch besser, was auf dem Markt ist. Und wir haben auch Instrumente, es im Notfall wieder unter Kontrolle zu bringen. Mhm. Viel eher als in den USA. Und ich denke, das ist das System der Europäer, das auf dem Vorsorgeprinzip beruht und zu sagen, erst prüfen, registrieren und auch transparent machen, auch rückverfolgbar machen im Markt, ist auf jeden Fall im amerikanischen System überlegen, egal ob das um Champignons geht oder um Raps oder um gentechnisch veränderte Rinder und Schweine. Und tatsächlich all diese Produkte kommen. Wir werden jetzt wieder Patente angemeldet auf Gentechnik-Rinder, auf Gentechnik-Schweine, auf gentechnisch veränderte Äpfel, auf Lachse. Es gibt sogar inzwischen gentechnisch veränderte Insekten. Und all diese Ideen werden jetzt verfolgt mit diesen neuen Technologien. Das heißt, die Risiken werden eigentlich zunehmen, weil die Vielfalt an Organismen, die gentechnisch verändert werden, wird zunehmen. Und auch die Anzahl der gentechnisch veränderten Organismen, die freigesetzt werden, wird zunehmen. Und in Europa ist das Prinzip eben, dass man erst eine Zulassung braucht, bevor man damit irgendwo hingehen kann. Mhm. Und ich glaube, an diesem Prinzip muss man festhalten.
Aber das Problem ist ja, dass die Grenzen offen sind. Der Atlantik ist zwar mehrere tausend Kilometer breit, aber möglicherweise können die gentechnisch veränderten Insekten auch zu uns kommen und nicht nur die Saatmittel oder die Pollen, die hier rüber geweht werden. Es besteht also ein großes Problem, denke ich, nach wie vor, auch wenn wir restriktiv sind in Deutschland und Europa, das zu kontrollieren. Umso mehr, das führt mich zur nächsten Frage. Gerade hat Bayer aus Leverkusen den Nahrungsmittelkonzern Monsanto geschluckt. Die US-Firma ist einer der Hauptakteure gentechnischer Veränderungen. Wird diese Fusion alle von Umweltschützern errichteten Abwehrdämme um Deutschland einreißen? Da frage ich Sie besonders, weil Sie ja bei Greenpeace eben Leiter für Landwirtschaft und Gentechnik waren und dazu beigetragen haben, dass diese hohen Welle aufgebaut wurden, dass eben nur kontrollierte Versuche möglich sind. Sehen Sie das in Gefahr jetzt?
Naja, vielleicht es lohnt sich da auch ein Blick in die Vergangenheit nochmal. 1996, da war Greenpeace sehr aktiv, ich war damals noch gar nicht bei Greenpeace, kamen die ersten Schiffe aus den USA mit gentechnisch veränderter Soja und es wurde gesagt, dass man das nicht mehr aufhalten könnte, dass man das nicht trennen könnte. Monsanto hat diese Importe organisiert, hat gesagt, wir mischen das unter. Man kann die Ernte, die in den USA gemacht wird, nicht trennen. Und es hat sich in Europa aber sehr wohl gezeigt, dass man das trennen kann, dass man gentechnikfreie Landwirtschaft nach wie vor betreiben kann und dass man auch gentechnikfreie Rohstoffe bekommt. Also diese Idee, dass jetzt alle Dämme brechen und dass man nichts mehr regulieren kann, das ist ein Bild, das die Industrie vielleicht, dass der Industrie nutzt, weil dann die Politik sozusagen das Ohnmachtgefühl hat und auch der Bürger hat das Gefühl, man kann nichts tun. Das stimmt aber nicht. Wir haben in Europa erfolgreich Politik betrieben und es gibt keinen Grund, das jetzt in Zweifel zu stellen, wenn neue gentechnisch veränderte Organismen kommen, wie der Champignon meinetwegen. Sie haben aber auch angesprochen, meinetwegen gentechnisch veränderte Insekten, die freigesetzt werden und über Landesgrenzen fliegen wollen. Und das sind tatsächlich neue Risiken, die natürlich mit der bisherigen Regulierung nicht abgegriffen werden können, weil natürlich, wenn ich diese Insekten freisetze, die fliegen auch zum ökologischen Landwirt, die fliegen, breiten sich in allen Lebensräumen aus, die sie finden, die ihnen angemessen sind und scheren sich nicht danach, wie die Regulierung in bestimmten Ländern ist. Das ist ganz klar. Und hier ist tatsächlich die internationale Gemeinschaft über die Konvention zur biologischen Vielfalt auch dabei, sich zu überlegen, wie man mit diesen neuen Risiken umgeht. Dass also Organismen, gentechnisch veränderte Organismen sich spontan über die Landesgrenzen hinweg ausbreiten können. Und welche Regulierungsauflagen das bedeutet, wenn man sich ja bisher sozusagen als Staat hier eben in der Situation sieht, dass man souverän ist und entscheiden kann, wird es freigesetzt oder nicht, was aber nicht mehr gehen würde. würde, wenn irgendjemand jetzt genverändert Insekten so freisetzt, dass sie nicht mehr zurückgeholt werden können. Und das ist eine ganz neue Aufgabe für die internationale Gemeinschaft. Das kann ein einzelnes Land nicht lösen. Das können wir hier in der EU ein Stück weit lösen, weil eben tatsächlich die Insekten nicht mehr in den Atlantik fliegen. Die müssen da sich schon was einfallen lassen.
Sie könnten rübergeweht werden.
Aber zum Beispiel auch in Europa gab es Freisetzungsanträge für gentechnisch veränderte Olivenfliegen in Spanien. Und nicht zugrunde gehen sollten, sondern die sollten ihr Erbgut immer weiter in die natürlichen Populationen reinbringen. Also die Idee ist, natürliche Organismen, natürliche Populationen gentechnisch zu verändern. Und das für unbegrenzte Zeiträume und für unbegrenzte Lebensräume auch. Also es ist nicht irgendwo eingegrenzt mehr. Und das ist, der Antrag ist Gott sei Dank zurückgezogen worden, weil wenn ich das anfange in Spanien, meine wegen Kindchenschwender die Olivenfliegen freisetze, die fliegen im ganzen Mittelmeerraum. Die Olivenfliege kommt überall vor, die kommt bis Griechenland, Marokko, überall kommt diese Fliege vor. Sie macht landwirtschaftliche Schäden, aber die Länder wären vielleicht gar nicht so drauf erpicht, dass jetzt diese Gentechnikfliege noch dazukommt, die ja zum Beispiel einen ökologischen Anbau im Olivenanbau ja unmöglich machen würde, weil die ja dort auch dann auf einmal auftreten würde und die gentechnischveränderten Larven in der Olivenfliege auffindbar wären in den Oliven aus dem ökologischen Landbau. Und ich glaube, das sind ganz neue Fragen der Regulierung. Und ich glaube auch nicht, dass die Firma Bayer und die Firma Monsanto hier jetzt sozusagen schon wissen, wie man damit umgehen sollte. Das ist, glaube ich, eine Frage der Politik. Und auch die großen Firmen sind gut beraten, sich jetzt zurückzuhalten und erstmal zu überlegen, welche politischen Entscheidungen müssen erst getroffen werden, bevor wir den nächsten Schritt in der Technologieentwicklung machen können.
Nun fordert beispielsweise die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften in ihrem dritten Gentechnologiebericht, dass die Regulation von Freilandversuchen abgebaut wird. Dass es also leichter möglich ist, für Institutionen in Deutschland Versuche nicht nur im Labor zu machen, sondern auch im Freiland. Sind Sie da dagegen?
Ja, also diese Akademie ist für ihre Gentechnik Einstellung bekannt. Das ist immer sehr einseitig. Der Herr Müller-Röber, der da federführend ist, meldet selber Patente in dem Bereich an. Und also das ist keine Stellungnahme, die für mich jetzt besonders irgendwie aufhorchen lässt. Das gibt einfach Bestrebungen, die von der Industrie kommen, die zum Teil auch staatlich sind, weil auch der Staat eben auf Innovation, Technologie, Wettbewerbsfähigkeit setzt, die aber nichts mit den Interessen des vorbeugenden Umweltschutzes oder der Verbraucher zu tun haben, sondern das sind einfach Wirtschaftsideen, wie man etwas verwerten kann, wo man Geld verdienen kann, wo man Technologie vorantreibt, und die stehen eben oft, nicht immer, aber oft im Widerspruch zu den Interessen des Umweltschutzes und des Verbraucherschutzes.
Gut, danach komme ich dann.
Wenn wir aber jetzt die USA, China, um nur zwei zu nennen, nicht in dieses gesetzgeberische Boot bringen, dann haben wir doch letzten Endes einen Standortnachteil.
Ja, das wird auch schon immer behauptet. Aber in Europa, jetzt mal im Lebensmittelbereich, ja, da ist ja eher so, dass inzwischen eben Qualität gefragt ist, regionale Erzeugung, ökologische Erzeugung, und da wird die Gentechnik ja wirklich, würde das alles unmöglich machen. Also der Wettbewerbsvorteil, der ist immer Ansichtssache. Und wenn das dann meinetwegen um diese gentechnisch veränderten Insekten geht, das ist ja erstmal kein Wettbewerbsvorteil, das ist ja erstmal ein Umweltrisiko. Und auch die USA und China sind mit am Verhandlungstisch, obwohl sie gar nicht Mitglied sind. Die USA sind gar nicht Mitglied der Konvention, aber sie sitzen mit am Verhandlungstisch und müssen auch sich mit diesen Fragen befassen. Wie können sie in Zukunft noch souverän entscheiden darüber, welche gentechnisch veränderten Organismen auf ihrem Territorium freigesetzt werden und welche nicht. Und diese Idee der Souveränität ist ja auch in den USA etwas, was sehr stark vorhanden ist. Und ich glaube nicht, dass hier leichtfertig jemand sagen wird, einfach mal freisetzen und gucken, was passiert.
Ich versuche das mal, die Frage noch ein wenig zu präzisieren. Es heißt ja immer, dass wir in Deutschland, in Europa auf dem absteigenden Ast sind. Autos sind ein Auslaufmodell, wir sind nicht genug computeraffin, das wird alles in Silicon Valley gemacht mit den entsprechenden Folgen, dass wir keine Kontrolle haben. Landwirtschaft und Ernährung ist in der Tat ein großes Zukunftsthema angesichts der Bevölkerungsexplosion. Auch Designerfood, wie auch immer, ob natürlich gezüchtet oder durch künstlich hergestellt, weil die Leute immer gesünder leben wollen. Wie würden Sie denn mit dem Argument vieler Politiker und Industrieller, Sie haben ja von Industrie gesprochen, umgehen, dass wir wirklich damit uns den eigenen Ast absägen und irgendwann, wenn wir hier diese Nische nicht füllen, irgendwann nicht mehr wettbewerbsfähig sind mit diesen großen Mächten USA und China und wir von denen auch wirtschaftlich dann erdrückt werden.
Naja, also wieder der Blick in die Vergangenheit. Genau diesen Text hätten Sie vor 30 Jahren auch schon hören können oder 20 Jahren. Das ist genau der Text, der immer aufgesagt wird, der aber letztendlich mit der Realität in der Pflanzenzüchtung nicht viel zu tun hat. Wenn man sich die Pflanzenzüchtung ansieht, darum geht es ja dann in erster Linie, sind die großen Erfolge in der Pflanzenzüchtung aus der konventionellen Züchtung gekommen. Da hat man auch neue Erkenntnisse einfließen lassen aus der Forschung, wie man eben genauer bestimmte genetische Informationen finden kann in der biologischen Vielfalt. Aber die Nutzung der natürlichen biologischen Vielfalt ist in Bezug der Pflanzenzüchtung, in Ertrag, Anpassung an Klima, haushoch überlegen dem, was wir im Labor herstellen können. Das ist klar, die genetische Vielfalt, die ist ja über Milliarden Jahre entstanden. Sie hat diese ganze Anpassungsfähigkeit, haben die Organismen im Erbgut. Wenn sich die Umwelt verändert, dann finden wir diese Gene ja schon natürlicherweise in der Vielfalt der meisten Nutzpflanzen und müssen sie nur nutzen in der Pflanzenzucht, einsetzen, sodass eben auch die Nutzpflanzen, die wir dann hier anbauen, mit meinetwegen veränderten klimatischen Bedingungen zurechtkommen. Und das ist nicht eine Frage der Gentechnik. Die Gentechnik, wie Sie haben gesagt, das Wort Nische, vielleicht hat sie irgendeine Nischenbedeutung, aber sie hat keine entscheidende Bedeutung dafür, ob wir in den nächsten 10, 20 Jahren, die 30 Jahren hier auf der Erde genug zu essen haben. Das sind ganz andere Fragen, die wir da lösen müssen. Das hat mit der Gentechnik nichts zu tun. Bei der Gentechnik geht es in erster Linie immer um die Verwertungsinteressen von den großen Konzernen, die das patentiert haben, die uns einreden wollen, dass wir unbedingt diese Technologie brauchen, weil die eben patentfähig ist, weil da das Geld steht. Innovation, Patentierung, Verwertung von neuen Technologien im Rahmen von Monopolsituationen. Das ist das, was die Industrie sucht. Und da passt eben die Gentechnik super rein. Und deswegen hören wir diesen Text seit 30 Jahren. Aber er stimmt einfach nicht.
Bieten aber die neuen Verfahren nicht auch die Chance, diese Oligopole aufzubrechen, eben weil sie billig sind und keine großen Kapitalstöcke mehr erfordern, weil sie leicht erreichbar sind und umsetzbar sind?
Ja, also es gibt viele Labore, die jetzt mit diesen neuen Technologien arbeiten. Angeblich kostet das also unter 100 Euro, sich so einen Satz, so eine Genschere da schicken zu lassen.
Ja, wahrscheinlich wird Kosmos bald einen Jugendexperimentierkasten auflegen.
Aber das hat nichts damit zu tun, wer dann die Produkte auf den Markt bringt. In dem Bereich, haben Sie ja auch schon gesagt, werden viele Patente angemeldet, nicht nur in der Medizin, sondern auch im Bereich der Pflanzenzüchtung. Führend im Bereich der Patentanmeldung unter den großen Konzernen ist im Moment Dow Agro und DuPont. Das sind zwei Konzerne, die gerade fusionieren. Die werden weltweit die Führung haben in den Patentanmeldungen hier im Bereich der neuen Technologien. Die patentieren sogar die Orte in den Pflanzen, die Genorte in den Pflanzen, wo man sie schneiden könnte. Also gibt es bestimmte Orte, die sind besonders geeignet. Wenn man die natürlichen Genorte, die in den Pflanzen schon vorhanden sind, sozusagen patentiert, darf kein anderer die Genschere ansetzen, außer DuPont. Und das zeigt schon, dass auch die großen Konzerne eben sehr erfolgreich sein werden hier in der Umsetzung, in der wirtschaftlichen Nutzung dieser Technologie. Die mittelständischen Pflanzenzüchter werden das vielleicht im Labor versuchen können, sie werden aber auf dem Markt keinen Bestand haben, weil sie mit den teuren Patenten nicht zurechtkommen. Das können die großen Konzerne. Und in den letzten 20, 30 Jahren ist über Patente eben der Markt immer weiter konzentriert worden. Und wenn wir jetzt sehen, dass Bayer Monsanto gekauft hat, Bayer hat Monsanto auch deswegen gekauft, weil Monsanto inzwischen den größten Anteil am Saatgutmarkt international hat, an konventionellem Saatgut. Das ist der Weltmarktführer Monsanto beim konventionellen Saatgut inzwischen, weil sie so viele Firmen aufgekauft haben und auch über die Patentierung dieser Markt eben ein Stück weit reguliert werden soll in Zukunft in Richtung Monopole. Also da sehe ich, wenn die Politik nicht eingreift, keine Hoffnung, dass sich an der Situation, dass die großen Konzerne immer größer werden und die kleinen verschwinden, dass sich da was ändern wird. Das wird nicht mit CRISPR-Cas sich ändern und wird eher noch schlimmer werden.
Ja, unsere Sendung neigt sich allmählich dem Ende zu. Wir machen noch mal eine kleine Pause und dann wollen wir noch das Fazit hören. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind auf der Zielgeraden. Wir haben hier zwei Positionen gehört, die wahrscheinlich schwer unter einen Hut zu bringen sind. Wir wollen jetzt unsere Protagonisten nochmal um ein abschließendes Fazit bitten. Zunächst Herrn Professor Wurst mit einer Botschaft an die Bevölkerung.
Also ich denke, für uns als Gesellschaft und natürlich für uns als Wissenschaftler wünsche ich mir, dass diese Technologie auch breite Unterstützung findet. Vor allen Dingen, weil es neue Möglichkeiten gibt, somatische Gentherapie letztendlich voranzutreiben, was bisher aufgrund der Effizienz nicht möglich war. Und jetzt haben wir die Chance, letztendlich diese Technologie dahingehend einzuführen, um vielen Menschen, die letztendlich an seltenen Krankheiten leiden, zu helfen. Also da sehe ich die absolute Möglichkeit und die sollten wir auch nutzen. Wo ich natürlich die Limitationen sehe, das ist natürlich die Manipulation der Keimbahn. und die Manipulation der Keimbahn beim Menschen. Und da bin ich persönlich auch und auch die Großteil der Wissenschaftsgemeinde letztendlich dagegen, dass wir die menschliche Keimbahn manipulieren. Und da muss natürlich auch der Gesetzgeber entsprechende Regeln, Gesetze aufstellen, dass das international auch letztendlich verfolgt wird. In Deutschland ist es eigentlich geregelt und sehe ich jetzt nicht den Bedarf, dass wir hier neue Gesetze erlassen müssten, aber im internationalen Vergleich ist es nicht überall gegeben.
Ja, Herr Thehn, da sind Sie, glaube ich, konform mit Herrn Professor Wurst, dass es Gesetze geben muss. Gesetzgeber muss ein Wort reden. Ich möchte bei Ihrem Abschlussplädoyer nochmal auf die Ethik zu sprechen kommen. Sie sind ja auch ein Ethiker. Und ich habe mal einen Nobelpreisträger interviewt, der hat gesagt, alles, was denkbar und möglich ist, wird in der Wissenschaft auch gemacht und muss gemacht werden. Das ist die Freiheit der Wissenschaft. Und das ist unsere Verpflichtung als Mensch. Wie würden Sie mit einem solchen Satz umgehen hinsichtlich unseres Themas?
Ja, also ich glaube, dass das die Grenze, die da gesetzt wird, dass man also nur sozusagen an somatischen, also an Körperzellen was macht, aber nicht an der Keimern, dass sich das nicht halten lassen wird. Also die in China und auch in England gibt es bereits eben Bestrebungen, auch an menschlichen Embryonen zu versuchen, mit CRISPR-Cas zu arbeiten. Erste Versuche sind sogar in China schon gemacht worden. Man sieht die Nebenwirkungen an den menschlichen Embryonen. Die Chinesen waren anscheinend selber ein bisschen erschrocken, was sie da gesehen haben. Es hat sich eben nicht so realisieren lassen, wie die das gedacht haben. Auch die Erfinder von CRISPR-Cas warnen ja vor Anwendungen an Keimern und an Menschen. Und ich glaube, man muss da vorsichtig sein. Man darf nicht glauben, wenn man jetzt in diese Richtung forscht, dass man dann automatisch diese ethischen Grenzen halten kann. Und ich glaube auch, dass wir uns in Bezug auf Ethik viel stärker nochmal damit befassen sollten, wo wollen wir denn mittelfristig hin? Wo wollen wir wirklich diesen starken Anstieg weiterhin haben bei den Tierversuchen, ohne dass wir konkreten medizinischen Nutzen haben? Sind wirklich diese seltenen Erbkrankheiten, ist da wirklich das Anwendungsgebiet, wo wir unbedingt diese Technologie brauchen? Bin da unsicher. Und welche Recht haben eigentlich Menschen, Tiere und Pflanzen auf eine genetische Integrität? Also, dass man nicht versuchsweise irgendwie eingreift in den Stoffwechsel, in das Erbgut von Pflanzen, Tieren und Menschen, um zu sehen, was da passiert. Und ich glaube, wir sind an der Schwelle, wo die gesellschaftliche Aufmerksamkeit eben sehr stark gefordert ist, diese neue Welle der gentechnisch veränderten Organismen und Zukunftsfantasien, die zum Teil auch Dystopien sind, in den Griff zu bekommen, damit sie uns nicht entgleisen.
Ja, vielen Dank für dieses engagierte Statement. Das war's für heute von Wissenschaft kontrovers. Herzlichen Dank an Sie, Herr Dr. Thehn. Herzlichen Dank auch an Günther Bauer von der Studiotechnik. Und wir hoffen natürlich, dass Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung gefallen hat. Und wir laden Sie ein, auch das nächste Mal dabei zu sein. Das wird am 29. Dezember, einem Donnerstag, wieder um 17 Uhr sein. Dann nehmen wir uns Virtual Reality als Thema vor und fragen, inwieweit wir künftig auf die dingliche Welt verzichten können. Save the date kann ich nur sagen und Servus, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.